heute Christian Kern, den früheren Bundeskanzler von Österreich. Schönen guten Tag, Herr Kern.
Guten Tag.
Herr Kern, aktuell haben wir in Österreich die Situation, dass der Bundespräsident von der Bellen die FPÖ mit der Regierungsbildung beauftragt hat. Was bedeutet das auf europäischer Ebene? Einerseits, was erwarten Sie für Reaktionen der europäischen Partner? Andererseits, wie beschreiben Sie die Stellung von Österreich auf europäischer Ebene?
Also ich denke, um die Situation zu verstehen, muss man vielleicht noch einmal zum Wahltag zurückkommen. Und wenn man sich dieses österreichische Wahlergebnis aus dem September ansieht, sieht man, dass die Rechtspopulisten in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind, was ihre Wähler betrifft. Wenn wir zum Beispiel die Gruppe der Erwerbstätigen herausnehmen, dann sehen wir, dass die dort eine deutliche Mehrheit bei Arbeiter, Angestellten, selbstständige Erwerbstätigen haben. Das heißt, wir reden über die Menschen, die auch ökonomisch unsere Gesellschaft tragen, die jetzt diese Parteien gewählt haben. Und das ist ein Muster, das in anderen europäischen Ländern gar nicht so unähnlich ist. Das führt zum zweiten Problem, dass diese Entwicklungen deshalb auch so eingetreten sind, weil die klassischen Zentrumsparteien, Sozialdemokraten und Christdemokraten, nicht mehr in der Lage waren, eine Perspektive für Europa, für ihr eigenes Land, Österreich, möglicherweise auch Deutschland, zu entwickeln, die glaubwürdig war und die den Menschen wieder eine Aufstiegserzählung ermöglicht haben. Und in dieser Erosion des politischen Zentrums und der Verschiebung sozusagen der typischen Mittewähler Richtung rechts ist dieser Wahlerfolg zustande gekommen, der jetzt in einer Regierungsbildung durch die FPÖ münden wird und mit höchster Wahrscheinlichkeit zu einem FPÖ-Kanzler. Was heißt das für Europa? Das bedeutet aus meiner Sicht, dass wir eine Stärkung des nationalstaatlichen Denkens haben werden, in einer Zeit, wo wir mehr europäische Kooperation brauchen. Weil das, was in den USA sich zusammenbraut, das, was wir erleben in China, wo ja auch Nationalismus am Vormarsch ist, erfordert natürlich Antworten, die nicht in 27 kleinen Teilen daherkommen, sondern eine entschlossene europäische Antwort. Das wird schwieriger werden. Das erwarte ich mir bei der Verteidigungspolitik. Das erwarte ich mir auch in entscheidenden wirtschaftspolitischen Fragestellung. Wir haben ja die Situation, dass wir, wenn wir die Periode seit Covid uns anschauen, wie in Österreich und in Deutschland und in ganz Europa im Grunde gesehen haben, dass der Produktivitätsfortschritt ein Drittel nur noch von den USA ist, dass das Wirtschaftswachstum ein Drittel nur noch von den USA ist. Das heißt, wir brauchen eine Lösung, wie wir produktiver werden. Und das zeichnet sich natürlich nur dann ab, wenn es europäische Kooperation gibt und nicht eine Zersplitterung der politischen Kräfte.
Jetzt zeichnet sich aber auch ab, dass die Achse Deutschland-Frankreich ziemlich schwach ausgeprägt ist im Augenblick. Da scheint keine große Kommunikation stattzufinden. Wie beschreiben Sie vor diesem Hintergrund den Zustand Europas?
Also die Verantwortung, die nunmehr auf den Schultern Deutschlands lastet, wächst. Und in der Vergangenheit hatte man ja das Unbehagen als Beobachter, dass diese Verantwortung weggeschoben worden ist. Aber gerade in einem Zeitalter, wo die nationalistischen Kräfte erstarken, Orban, Fico, jetzt auch Österreich, Niederlande, Wilders, Schweden, wo die Schwedendemokraten die Regierung bilden, ist es notwendig, ein kraftvolles politisches Zentrum in Europa zu haben. Aber dieser Motor ist gewaltig ins Stottern gekommen. Macron ist mit seinen innerfranzösischen Projekten beschäftigt. Alle seine Versuche, hier eine Handreichung vorzunehmen, sind ja in Deutschland in der aktuellen Bundesregierung ja nicht auf große Widerhall gestoßen. Und im Moment haben wir halt das Bild eines zerstrittenen Haufens, der eigentlich nur sehr begrenzt politisch handlungsfähig ist.
So, jetzt haben wir aber auch schon sowohl in den USA Herrn Trump, wir haben in China Herrn Xi, von dem Putin mal ganz abgesehen, und wir haben in Deutschland keine handlungsfähige Regierung. Was nach der Wahl im Februar stattfindet, wissen wir noch nicht. Das heißt, alles, was Sie beschreiben, deutet darauf hin, wir müssen stark werden in Europa, um überhaupt nicht der Gefahr ausgesetzt zu werden, zwischen den beiden großen internationalen Mächten zerrieben zu werden. Wie sehen Sie das auf dieser Ebene?
Das ist eine ganz entscheidende Frage, auch eine der politischen Kommunikation, die zuletzt zu kurz gekommen ist. Weil wir haben ja oft den Eindruck, dass wirtschaftlicher Erfolg etwas Obszönes ist, dass man sozusagen glaubt, man kann irgendwie mit einem gemütlichen Leben sozusagen zum Erfolg surfen. Aber was wir wieder brauchen, ist plausibel zu machen, wir brauchen ein wirtschaftspolitisches Erfolgsmodell, um den sozialen Ausgleich in unseren Ländern zu finanzieren. Weil die Bahn, die Bildungsinfrastruktur, das Gesundheitswesen, die Straßen, alles, was das Gemeinwohl definieren, und das hat unsere Länder zusammengehalten in der Vergangenheit, konnten wir uns nur deshalb leisten, weil wir wirtschaftlich erfolgreich waren. So, und wenn wir jetzt glauben, dass wir Partner haben wie die USA oder China, die industriepolitisch eine klare Vision haben, eine klare Ausrichtung, sehr auch mit nationalistischen Elementen, das zu beantworten mit einem Vakuum oder mit Wegschauen wird nicht funktionieren. Das heißt, was wir in Europa brauchen, ist in den wirklich wichtigen Punkten, Bereich der Innovation, Bereich der Energiepolitik, Bereich der Demografie und der Zuwanderung, hier Antworten, die es uns ermöglichen, unser Wirtschaftsmodell, unser Geschäftsmodell, das Wohlstand und Sicherheit garantiert hat, tatsächlich zu erhalten.
So, jetzt machen Sie doch mal ein ganz kurzes positives Szenario, was Ihnen dazu einfällt, dass die USA zum einen von Präsident Trump regiert wird, zum anderen hat er einen Staatenberater Elon Musk. Das ist ja doch ein sehr, sehr neues Konzept, dass also quasi zwei Unternehmer ein Land führen und schon jetzt absehbar Einfluss nehmen auf Wahlen, respektive auf Wahlentscheidungen in Europa. Welches positive Szenario fällt Ihnen dazu ein?
Naja, dass ich immer noch glaube, dass wir da resilient sind, weil bei allem Respekt für Herrn Musk und für Donald Trump, aber das hat ja teilweise was Clowneskes. Und ich habe das Gefühl, dass europäische Wähler schon davon potenziell abgestoßen werden. Also die Wahlempfehlung von Herrn Musk für die AfD wird wahrscheinlich in der AfD-Zentrale die Champagnerkorken knallen haben lassen. Aber ob das wirklich auch nur irgendeinen Wähler, der seine sieben Sinne besammen hat, zu einer Wahl der AfD bewegt, das bezweifle ich sehr. Aber es zeigt schon, dass man da mit sehr aggressiven Methoden mit Europa, sehr rüden aggressiven Methoden mit Europa umgeht. Und da muss man sich eine gewisse Robustheit erwarten. Also man darf sich da mit Sicherheit nicht alles gefallen lassen. Aber ich habe auch den Eindruck, dass in der Gefahr das Rettende wächst und wenn man so will, sobald die deutschen Wahlen absolviert sind, da vielleicht wieder mehr Klarheit herrscht und wir wieder mehr Führung erleben werden.
Also das ist ja ein sehr positiver Gedanke. Und wenn man jetzt auf die andere Seite geht und wenn ich mal den Advocatus Diaboli spielen darf, immerhin ist ja Herr Musk auch jemand, der medial auch wahnsinnig viel Einfluss hat. Und das läuft ja dann etwas subtiler, als dass er sozusagen Wahlempfehlungen für die AfD in aller Öffentlichkeit ausspricht, sondern über mediale Netzwerke wird natürlich viel, viel mehr als je zuvor Wahlkampf betrieben und auch Beeinflussung betrieben.
Nein, da haben Sie sicher recht und man darf auch den ökonomischen Faktor nicht übersehen. Der Mann verfügt über 60% der Satelliten im Weltall. Also wir haben gesehen, welche Bedeutung Starlink im Krieg der Russen gegen die Ukraine hat zur Verteidigung der Ukraine. Das hat natürlich höchst politische Auswirkungen. Das sehe ich durchaus so, aber ich denke noch einmal, dass wir in Europa hier die Chance haben, einen eigenständigen Weg zu gehen, mit Selbstbewusstsein. Wir haben viel vorzuweisen. Wir sind der lebenswerteste Kontinent auf der Welt. Jeder schaut zu uns, europäische Küche, europäische Kultur. Wenn Sie sich hier da in Wien umsehen, Massen aus der ganzen Welt kommen und wollen verstehen, wie wir leben, unsere Geschichte. Und ich glaube, das sollte uns auch nicht bange um die Zukunft machen.